Hallo zusammen, hier ist euer Host Lodi. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, noch eine kurze Information. Und zwar in der vergangenen Woche war ja die Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz, die du vielleicht mitbekommen hast. Hier durfte ich zwei Panels moderieren und da gibt es die Videos online auf dem Blocktrainer-Community-Kanal und das wollte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Zum einen ging es um das Thema, wieso soll ein Unternehmen Bitcoin empfangen? Da war neben mir mit dabei Martin Betz, Lightrider, Roman der Blocktrainer und Bastian Feder von Lipa. Also schau da gerne mal rein, Link in den Shownotes. Und das zweite Thema, der zweite Panel, das ich moderieren durfte, da geht es um Bitcoin im sozialen Umfeld. War eine sehr lockere und unterhaltsame Runde mit Leopold Mattes, Debbie und Nico Jilch. Da auch gerne mal reinschauen. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der vergangenen Folge hatten wir einen kurzen Zitadellen-Break der aktuellen Serie zu Devisen- und Wechselkursmechanismen. In der letzten Folge der Serie hatten wir bereits über die Euro-Krise gesprochen, dessen Entstehung und die Probleme des einheitlichen Währungsraums. Die heutige Folge baut auf diesen Informationen auf. Die letzte Folge musst du jetzt nicht zwingend vorab gehört haben, aber um ein gesamtes Bild über die Euro-Krise zu bekommen, solltest du vielleicht im Nachhinein, falls nicht schon passiert, auch mal reinhören, dann wird dir einiges wahrscheinlich klarer. Also wir steigen an dem Punkt ein, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Die Krise ist bereits da, das Kind, nennen wir es mal Euro, ist bereits sozusagen in den Brunnen gefallen. Warum, wieso, weshalb, haben wir alles schon in der letzten Folge geklärt, aber wie hat man auf diese Situation jetzt reagiert? In den betroffenen Staaten auf europäischer Ebene, aber auch international wurden unterschiedlichste Maßnahmen diskutiert, die die Ursachen der Euro-Krise bekämpfen sollten bzw. zugleich die Symptome der Krise abmildern sollten. Zum Ersten starten wir mal mit dem Schuldenerlass. Der Schuldenerlass, welcher oft auch als Haircut bezeichnet wird, wurde diskutiert und gegenüber Griechenland kam er dann auch zum Einsatz. Bei einem Schuldenerlass verzichten die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen. Ein Beispiel. Du hast in deinem Depot eine griechische Staatsanleihe. Griechenland verspricht dir hier zum Beispiel jedes Jahr 5% Rendite zu bezahlen und du bekommst dein Geld, sagen wir 2027, wieder zurück. Jetzt wackelt Griechenland aber und keiner weiß, ob Griechenland die Zinsaufwendungen für die Staatsanleihe noch zahlen kann oder in 2027 dir dein Geld überhaupt zurückbezahlen kann. Staaten können ebenso insolvent sein wie auch Unternehmen. Jetzt sagt man immer, Staaten können in der eigenen Währung nicht pleite gehen. Naja, das stimmt prinzipiell schon. Die USA kann notfalls einfach neue Dollar drucken, aber in einer Währungsunion wie dem Euro funktioniert das eben nicht. Denn da entscheidet die EZB über geldpolitische Fragen und nicht die Damen und Herren in Athen. Heißt, du weißt nicht, ob Griechenland seine Verpflichtungen auch wirklich nachkommen kann. Deshalb beschließt du mit den anderen Gläubigern, ob ihr nicht gemeinschaftlich auf einen gewissen prozentualen Anteil eurer jeweiligen Forderungen verzichtet, wenn sich Griechenland zu gewissen Dingen dann eben verpflichtet. Man stellt also keine monetären Forderungen als Ausgleich, sondern in Deutschland wurde oft das frühe Rentenalter der Griechen im Vergleich zu uns kritisiert. Das wäre so ein Punkt. Man sagt, das Renteneintrittsalter muss dann in Griechenland erhöht werden, Steuern werden erhöht oder öffentliche Einrichtungen werden privatisiert. Alles Mögliche eben, damit Griechenland zumindest einem Großteil der Verpflichtungen nachkommen kann. So oder so ähnlich lief es auch bei Griechenland. Am Ende verzichteten die Gläubiger auf knapp 75% ihrer Forderung, also 3/4 des versprochenen Geldes bzw. auch des eingesetzten Kapitals waren weg. Und jetzt darfst du einmal laut lachen, ich hatte damals nämlich griechische Staatsanleihen im Depot. Ich hätte nie damit gerechnet, dass Europas Politiker einen Staat sozusagen wirklich hängen lassen. Ich dachte, die werden sich schon retten und ja, habe die Papiere damals tatsächlich bewusst gekauft, aber auch hier gilt wieder Gier frisst Hirn, so sagt man es zumindest in der Finanzwelt. Allerdings ist bei mir der Verlust gar nicht so krass ausgefallen. Was aber daran lag, dass meine Forderung in unzählige kleinteilige Staatsanleihen aufgeteilt wurde. Statt dieser einen Anleihe, die ich hatte, hatte ich plötzlich ganz viele kleinere Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Bei manchen war die Rückzahlung in 5 Jahren, bei manchen in 10 oder gar erst in 30 Jahren. Ich habe dann die letzten Jahre immer mal wieder Teile davon verkauft. Bis Corona sind die Papiere aber vom Schuldenschnitt her gerechnet ganz gut gelaufen. Also konnte ich den Verlust dann doch irgendwie noch ein klein bisschen zumindest im Rahmen halten. Das war jetzt das sogenannte Haircut, also der Schuldenschnitt. Das war die erste Möglichkeit, die damals dann auch umgesetzt wurde. Möglichkeit 2 ist der sogenannte Euro-Rettungsschirm. Mitgliedstaaten der Eurozone, Staaten der EU und auch der IWF stellten den Schuldenstaaten Notkredite und Notbürgschaften zur Verfügung. Dadurch wollte man die drohende Staatsinsolvenz von einigen Staaten entsprechend verhindern. In der Bankausbildung lernt man, Illiquidität ist ein Insolvenzgrund. Einige Staaten hatten das Geld eben aktuell einfach nicht flüssig, um den finanziellen Verpflichtungen der Gläubiger gegenüber gerecht zu werden. Die Notkredite sorgen dafür, dass die Staaten ihre Liquiditätsengpässe überwinden konnten. Auch dieser Rettungsschirm griff im Zuge der Eurokrise neben Griechenland für Irland, Portugal und Spanien. Da haben wir mit Ausnahme von Italien und Zypern wieder diese GIPS-Staaten. Ich weiß nicht, wie alt du bist oder ob du damals das Ganze intensiv verfolgt hast. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass das von den Medien auch entsprechend dramatisch dargestellt wurde. In einer nächtlichen Sitzung wurde da über das Schicksal Griechenlands entschieden und man einigte sich dann zum Aufatmen aller Beteiligten auf einen Notkredit. Doch kurz darauf bemerkte man, oh, das Geld reicht hinten und vorne nicht und es wurde direkt nachgebessert. Also es war damals so ein richtiger Wirtschaftskrimi, der sich da abgespielt hat. Das war 2010. Ab 2012 wollte man dann dieses Konstrukt des Rettungsschirms etwas anders aufstellen. Aber hier war bereits klar, man will eine dauerhafte Lösung haben. Aus Sicht der EZB aber auch verständlich. Aus Sicht eines Anhängers der österreichischen Schule natürlich wieder mehr als unverständlich. Ein solcher Rettungsschirm führt dazu, dass Staaten höhere Risiken eingehen können. Sie werden sich mehr verschulden, denn im Notfall hilft ja dann die EZB aus. So wie es Unternehmen gibt, die systemrelevant sind, also too big to fail, haben dann auch Staaten durch einen solchen Rettungsschirm eigentlich Narrenfreiheit und können machen, was sie wollen. Also 2012 kam dann der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, welcher unter strengen Voraussetzungen als rettendes Instrument einspringen sollte. Zum ESM gibt es vom Bundesfinanzministerium ein interessantes FAQ auf der Webseite. Hier steht, dass das ESM nur dann helfen kann, wenn die Währung der Finanzstabilität des Euro-Währungsraums und seiner Mitgliedstaaten unabdingbar ist. Hier haben wir jetzt wieder einen Spielraum, der einfach nach Belieben ausgelegt werden kann. Klar, geht ein Staat pleite, dann besitzt dies ein Ansteckungspotenzial für andere Staaten. Und auch wenn die Gelder nur mit entsprechenden Auflagen vergeben werden, schauen wir uns die Situation doch lieber mal genauer an. Wir haben einen Staat, der kurz vor der Pleite steht. Vermeintlich hat das Staatsoberhaupt nichts zu melden und muss die Forderungen der EZB dann einfach hinnehmen, um nicht in die Insolvenz zu rutschen. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an Griechenland. Damals war der griechische Finanzminister Varoufakis stetig in den deutschen Medien zu sehen. Er wollte verhindern, dass Mächte von außen zu viel Einfluss auf das griechische Volk erhalten, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und Griechenland hat ja keine so schlechte Verhandlungsposition gehabt. Wenn sie pleite sind, was dann? Dann zahlen sie ihre Schulden nicht zurück und somit werden die Gläubiger nicht bezahlt, die wahrscheinlich mehrheitlich im Ausland saßen. Das heißt, Europa bzw. die EZB hatte ein großes Interesse, dass das Land weiter liquide bleibt, brav seinen Verbindlichkeiten nachkommt und um jeden Preis wollte man auch einen Dominoeffekt entsprechend verhindern, dass Griechenland andere Staaten ansteckt. Klar ist auf jeden Fall, das bloße Zurverfügungstellen von Notkrediten hilft nicht. Der betroffene Staat muss Maßnahmen ergreifen, denn sonst ist eine Insolvenz nur aufgeschoben und in der Regel nicht aufgehoben durch die Kredite des Rettungsschirms. An dieser Stelle mal ein kleines Gedankenspiel oder ein Fun Fact. Wenn man Griechenland jetzt also Kohle zukommen lässt und sie selber die Probleme nicht lösen, also weiterhin illiquide bleiben, dann haben die Griechen beim nächsten Engpass eine noch bessere Verhandlungsposition, weil durch das neu zur Verfügung gestellte Geld des Rettungsschirms das Problem ja jetzt noch größer wäre und die Verhandlungsposition von Griechenland noch besser ist, weil die Probleme der anderen Staaten dann noch größer wären. Was in diesem Zuge auch oft diskutiert wurde, ist die Europäische Schuldenunion. Eigentlich war immer klar, dass einzelne Staaten nicht für andere Staaten in der EU haften müssen. Einige Experten legten während der Finanzkrise dann aber eine andere Meinung dar. Mir persönlich ist es relativ egal, wie man diese Verträge im Nachhinein auslegt. Durch die EZB und deren Ankaufprogramme bzw. auch durch die sogenannten Target-2-Salden haben wir sowieso schon seit Jahren eine Schuldenunion und deshalb ist diese Diskussion eigentlich auch unnötig. Kommen wir zu Lösungsansatz Nummer 3. Dieser ist eher unbekannt, vermute ich, dennoch wurde er zumindest rechtlich eingeführt. Und zwar wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt 2011 reformiert. Dieser ermöglichte es der EU, Strafen gegenüber EU-Staaten zu verhängen, die gewisse Kriterien nicht erfüllten. Hierzu zählen zum Beispiel die bekannten Größen vom Haushaltsdefizit größer 3% des BIP oder auch der Staatsverschuldung, die nicht oberhalb 60% des BIP liegen darf. So, wer jetzt Lust hat, googelt einfach mal nach Staatsverschuldung nach BIP in der EU. Da könnte man so einige Staaten mittlerweile bestrafen. Wie in der vergangenen Folge bereits erwähnt, halte ich von dem Maßstab der Staatsverschuldung aber ohnehin relativ wenig. Nummer 4 ist die Schuldenbremse, im Fachjargon als EU-Fiskalpakt bezeichnet. Hier haben sich bis auf Tschechien und Großbritannien alle EU-Staaten darauf geeinigt, dass man eine Obergrenze für Neuverschuldung im nationalen Recht verankert. Das Ganze war aber eher ein politisches Signal, weil ob man sich da nachher dranhält oder nicht, nationales Recht kann jedes Land zum Beispiel im Notfall oder nach einem Regierungswechsel ohnehin wieder abändern. Der 5. Punkt ist die Europäische Finanzaufsicht und Bankenunion. Banken sind systemrelevant und teilweise too big to fail. Das haben wir in Deutschland ja auch erlebt. Hier griff der Staat ja zum Beispiel bei der Commerzbank helfend ein. Das Thema wurde lange diskutiert und es gab bei der Auslegung auch viel Gegenwind damals. Letztlich einigte man sich dann aber darauf, dass große Banken künftig nicht mehr von der nationalen Aufsichtsbehörde, also zum Beispiel von der BaFin, reguliert bzw. auditiert werden, sondern direkt der EZB unterstellt werden. Der 6. und letzte Punkt ist ebenfalls bis heute auf europäischer, aber aus verschiedenen Gründen teilweise auch auf nationaler Ebene immer wieder politisch diskutiert. Die Finanztransaktionssteuer. Aktuell hört man da, glaube ich, relativ wenig davon, daher belassen wir es an der Stelle auch mit der bloßen Aufstellung. Aber klar, zusätzliche Steuern würden die leeren Staatskassen natürlich ein wenig füllen. National kann man natürlich zum Beispiel die Mehrwertsteuer erhöhen, um die Kasse schnell klingeln zu lassen. In Deutschland geschah die Erhöhung von 16% auf 19% übrigens 2007, war also keine Folge der Finanzkrise, weil das schon vor der Finanzkrise passiert ist. So. Das war es natürlich noch nicht mit den Maßnahmen. Jetzt betrachten wir uns mal, was die EZB denn so alles gemacht hat. Erstens, sie hat Fremdwährungsliquidität bereitgestellt. Gemeinsam mit der Fed und anderen Notenbanken wurde die wöchentliche Dollarfazilität erhöht und die Zinsen darauf gesenkt. Hier besorgen sich die Banken neue Dollar, sprich man sorgte an dieser Stelle für billiges Geld und stellte damit auch die Dollarversorgung im Markt sicher. Eine ähnliche Bereitstellung von Pfund Sterling gab es auch durch die Bank of England. Und jetzt kommen wir endlich zu meinem Lieblingsthema, die EZB-Ankaufprogramme. Es war im Mai 2010, als mehrere EU-Staaten beschlossen, Rettungspakete über 750 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Die EZB agierte in Absprache mit diesen Staaten und startete nur wenige Tage später erstmals in ihrer Geschichte private als auch staatliche Anleihen zu kaufen. Die Käufe finden wie heute am Sekundärmarkt statt. Die EZB kauft die griechische Anleihe also nicht direkt von Griechenland, sondern in Anführungszeichen klassisch an der Börse. Vom Mai 2010 bis September 2012 kaufte die EZB durchgängig Anleihen über das SMP, das Securities Markets Program. Mal kaufte sie mehr, mal weniger. Am Ende belief sich das Volumen dann aber auf etwa 210 Milliarden Euro. Es heißt ja immer, die EZB kauft die Anleihen aller Mitgliedsländer zu einem bestimmten Schlüssel, damit alle Mitgliedsländer gleichgestellt sind. Aber bereits beim S&P war es so, dass am Ende fast die Hälfte des Volumens in italienische Papiere floss, 20% in spanische und weitere 16% in griechische. Und das entsprach damals natürlich auch schon nicht der Wirtschaftsleistung dieser Länder innerhalb des Euro-Währungsraums. Dann wurde im September 2012 das S&P-Programm beendet, keine Anleihekäufe mehr, Krise erfolgreich beendet. Ja, denkste, mit der Beendigung des einen startete man direkt das nächste Programm, die Outright Monetary Transactions, OMT. Hier hatte die EZB jetzt die Möglichkeit, unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen. Allerdings nur für Staaten, die bereits unter dem Rettungsschirm waren, dem Rettungsschirm für die Finanzstabilität, oder die bereits ein Bailout des IWF erhalten hatten. Also im Prinzip darf man hier nur die Länder unterstützen, wo die Kacke bereits richtig am Dampfen ist, aber dafür in unbegrenzter Höhe. Spannend ist, dass die EZB sich bei den Ankäufen hier einen bevorzugten Gläubigeranspruch einräumte. Heißt, wenn das Land dann doch zahlungsunfähig ist, bekommt die EZB ihr Geld und wenn noch was übrig ist, bekommen die anderen vielleicht auch noch was. In den Folgejahren gab es dann noch das ein oder andere Ankaufprogramm der EZB. Hier mal noch einige Beispiele. EAPP, das Expanded Asset Purchase Program. Monatliches Gesamtvolumen von 60 Milliarden Euro, monatlich wie gesagt. Von März 2015 bis September 2016 wurde zwischenzeitlich auf 80 Milliarden pro Monat erhöht und letztlich wurde das Ganze dann auch ein halbes Jahr länger durchgeführt als geplant. Dann wurden Pfandbriefe ab 2014 gekauft. 2016 hatte die EZB hier auch immerhin 191 Milliarden Euro Wert in ihrer Bilanz. Dann kaufte man ab Ende 2014 noch Asset-Backed Securities, das waren auch mal noch 20 Milliarden Euro. Ab 2015 wurde dann aber wieder ordentlich Staatsanleihen gekauft. Diese Programme haben ja immer ganz tolle Namen, um es einfach zu halten, verschone ich euch da jetzt aber damit. Aber ab 2015 kauften einzelne Länder dann ihre eigenen Staatsanleihen. Also die Bundesbank kaufte dann deutsche Staatsanleihen, weil die Kritik an einer unerlaubten Staatsfinanzierung durch die EZB einfach so groß war. Die eigenen Staatsanleihen kaufen ist was, was die Bank of Japan schon lange und auch sehr exzessiv betreibt. Aber vielleicht auch mal ist das ein Thema für eine andere eigene Folge. In den ersten 18 Monaten wurde über dieses Ankaufprogramm mal eben 1.000 Milliarden Dollar investiert. Logischerweise stiegen die Kurse der Staatsanleihen deutlich. Das senkt die Rendite und unterm Strich konnten Staaten sich dadurch eben günstiger verschulden. Ab 2016 kaufte das Eurosystem dann auch Unternehmensanleihen und das finde ich schon wirklich krass. Staaten finanzieren ist ein Ding, aber jetzt auch noch in den klassischen Markt angreifen und dafür sorgen, dass Unternehmen sich günstiger verschulden können, was ein unfassbarer Wettbewerbsvorteil ist für diese großen Konzerne, das ist eigentlich schon wirklich pervers. Ab 2020 gab es dann, wie wir alle wissen, ein Pandemie-Notfallprogramm. Hier wollte man im Zuge von Corona Anleihen über 750 Milliarden Euro kaufen, erhöhte die Summe dann aber kurze Zeit auf 1850 Milliarden Euro. Das sind Zahlen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, außer man heißt Markus Thurm. Diese monetäre Politik, die die EZB hier betrieb und sicher auch weiter betreiben wird, nennt man übrigens Quantitative Easing, ein Begriff, über den man hier immer wieder stolpern wird, wenn man mal einen Artikel oder so liest. Kommen wir zum nächsten Instrument der EZB, dem Leitzins. Zunächst veränderte die EZB den Zins nicht, er blieb unverändert während der Eurokrise auf 1% aufgrund von Inflationsgefahren. Auch damals stiegen vor allem Rohstoffpreise. Man erhöhte den Leitzins dann im April 2011 sogar auf 1,25% und später auf 1,5%. Das hatte ich ehrlich gesagt so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die EZB in der Krise tatsächlich damals die Zinsen leicht erhöht hat. Wir haben dann aber ein Phänomen gesehen, das viele auch jetzt erwarten. Die Zinsen werden jetzt erhöht, um Spielraum für Senkungen in der Zukunft zu haben. Noch im selben Jahr senkte man nämlich die Zinsen dann auch wieder in zwei Etappen zurück auf 1%. Und im Sommer 2012, also nur 18 Monate nach der ersten Erhöhung, fiel der Leitzins dann sogar wieder auf 0,75%. Ich komme ja bei der Vorbereitung der Folgen aktuell gar nicht mehr aus dem Schmunzeln raus. Wer denkt, Bitcoin wird die Fiat-Welt einfach so aus dem Weg räumen und ersetzen, Leute, vergesst es. Die Notenbanken und Politiker werden sehr erfinderisch werden, um das Fiat-System weiter am Laufen zu halten. Das zeigt sich auch bei den von der EZB in der Krise akzeptierten Sicherheiten. Für Kreditgeschäfte mit der EZB müssen Staaten Sicherheiten hinterlegen. Ist bei deinem Immobilienkredit bei deiner Hausbank ja auch nicht anders. Nur, dass deine Hausbank vermutlich keine Wirecard-Aktien oder Terra Luna-Token akzeptiert, die EZB im Prinzip schon, denn die EZB beschloss in der Krise, die Bonitätserfordernisse für griechische und später auch für portugiesische und Staatsanleihen aus Irland zu senken. Sprich, die EZB akzeptierte die Sicherheiten unabhängig vom Rating. Eine kurze chronologische Aufstellung. Im Dezember 2011 weicht die EZB die Bonitätsanforderungen auf und nimmt jetzt auch sogenannte Asset-Backed Securities mit geringer Bonitätsnote als Sicherheit. Februar 2012. Weitere Lockerungen und man nimmt jetzt auch klassische Bankkredite an, also mehr Spielraum auch für Kreditnehmer. Juni 2012. Die EZB akzeptiert jetzt weitere Wertpapierarten wie Residential Mortgage Backed Securities mit geringer Bonität. Umgangssprachlich spricht man hier einfach auch von Ramschpapieren. Kein Witz. Die wurden seither akzeptiert als hinterlegte Sicherheit bei der EZB. Im September 2012 beschloss man dann, die Ratinganforderungen einfach komplett fallen zu lassen. Heißt, von Dezember 2011 bis September 2012 wurde also mit einer Salamitaktik alles aufgeweicht. Wobei ich hier tatsächlich weniger von einem geplanten Kalkül sprechen möchte, sondern vielmehr glaube ich, die haben die Lage einfach komplett unterschätzt, monatelang. Falls du jetzt denkst, oh, jetzt müssen wir ja bald mal durch sein mit diesen Programmen und diesen Maßnahmen, nee, muss ich dich leider enttäuschen, wir haben noch einige auf Lager. Die EZB war also richtig fleißig zu dieser Zeit. Für die Banken gab es besondere Refinanzierungsgeschäfte. Da gehen wir jetzt im Detail nicht drauf ein, aber Ende 2011 holten sich die Banken bei der EZB fast 500 Milliarden zusätzliche Euros und Anfang 2012 dann nochmal 530 Milliarden. Da war dann halt mal kurz 1 Billion Euro zusätzlich Liquidität im Markt. Aber jetzt kommen wir dann doch mal zu den Maßnahmen, die teilweise sehr emotional und auch lange diskutiert wurden, die aber letztlich dann nicht beschlossen wurden. Als erstes natürlich die Eurobonds. Hier geht es um die Emittierung einer gemeinsamen Anleihe. Heißt, der Euroraum gibt gemeinsam eine Art Staatsanleihe aus. Dies hat den Vorteil, dass mit Deutschland als gutem Schuldner ein niedrigerer Zins für die Anleihe bezahlt werden muss. Davon profitieren dann eben diese GIPS-Staaten, die bei ihren Anleihen höhere Zinsaufwendungen haben, da sie einfach schlechtere Schuldner sind. Dass der zu zahlende Zins am Markt vielleicht eine Signal- oder auch Lenkungsfunktion besitzt, hat man hier halt mal kurz wieder außer Acht gelassen. Es wurde hier verschiedene Aufgestaltungen dieser Eurobonds diskutiert. Teilweise hätten wir mit diesen auch eine offizielle Schuldenunion erhalten, aber wie hier bereits erwähnt, diese haben wir ja eigentlich eh schon durch die Hintertür. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich spannendsten Thema, die Aufspaltung der Eurozone bzw. zurück zur eigenen Landeswährung, Stichwort Grexit. Ja, es wurde vor allem, bevor man sich zum bereits erwähnten Haircut bei Griechenland entschloss, durchaus diskutiert, ob man Griechenland nicht aus dem Euroraum wirft, rauslässt, wie man es dann auch formulieren möchte. Formuliert wurde es eigentlich dann eher so als, ja, zur Strafe werfen wir euch aus dem Euro raus, hatte ich zumindest das Gefühl damals. Ob das wirklich eine Bestrafung gewesen wäre, naja, ich wage es zu bezweifeln an dieser Stelle. Wir haben hier im Podcast schon lange kein Was-wäre-wenn mehr gemacht, aber das wäre vielleicht so eine interessante Folge. Wir machen auf jeden Fall mal einen kleinen Ausflug in diese Richtung. Was wäre, wenn Griechenland die Eurozone verlassen hätte, egal ob freiwillig oder nicht? Wir hätten dann zum Beispiel in Griechenland wieder die Drachme gehabt. Mit der Wiedereinführung der nationalen Währung würde durch den Wechselkursmechanismus die Drachme wieder einen fairen Wert zum Euro bekommen. Wahrscheinlich würde der Kurs entsprechend fallen, bis auf eben einen fairen Wert, den der Markt so beurteilt. So dass sich hier die Wettbewerbsfähigkeit schlagartig verbessern würde. Ich kenne den Kurs von damals nicht, wie Drachme in Euro umgewechselt wurde, aber ihr kennt wahrscheinlich alle, zumindest wenn ihr über 30 seid, den damaligen Umrechnungskurs von der D-Mark von etwa 1,9 irgendwas in Euro. Den damaligen Drachme zu Euro Umwechselkurs hätten wir wahrscheinlich nicht mehr erreicht, weil die Drachme wahrscheinlich nach der Wiedereinführung sehr stark abgewertet worden wäre. Einfach weil die wirtschaftliche Situation in Griechenland richtig mies war zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich hätte man daher aus taktischen Gründen eine neue Währung eingeführt, damit die Leute keinen Vergleich zu früher haben. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, ist diese Abwertung der Drachme gut oder schlecht für Griechenland? Wenn du die bisherigen Folgen dieser Serie zu Devisen und Wechselkursen bereits gehört hast, wirst du mittlerweile wissen, welche Vor- und Nachteile mit einer schwachen Währung einhergehen. Importe werden teurer, weil man für die Drachme nur wenig Euro oder Dollar bekommt. Die Exportwirtschaft würde aber dahingegen profitieren und man hätte einen Wettbewerbsvorteil. Dazu hat man nicht mehr die Nachteile des Euro, sprich die zentrale Geldpolitik der EZB. Man hätte also in Athen wieder die Möglichkeit, eine eigene Geldpolitik zu führen. Für mich ist in jedem Fall klar, durch die Abwertung der Drachme würde der Tourismus in Griechenland boomen. Die Urlaube wären für Ausländer auf einen Schlag deutlich günstiger und die Touristen würden entsprechend Kapital ins Land bringen. Nach meinen Ausführungen in den letzten Folgen tendierst du im ersten Moment vielleicht klar für den Ausstieg Griechenlands, weil die Vorteile im ersten Moment auch stark überwiegen. Jetzt müssen wir uns aber nochmal anschauen, warum das damals nicht gemacht wurde. Klar, es wäre politisch ein sehr schlechtes Zeichen gewesen, weil man verliert sozusagen ein Land und das spaltet Europa dann in der Außendarstellung. Und aus politischer Sicht wäre das wahrscheinlich damals nicht gewünscht gewesen. Gleichzeitig hätte man dann ähnlich wie beim Brexit zuletzt Angst, dass andere Nationen es den Griechen gleich tun könnten und damit die Idee hinter dem Euro so langsam in Frage gestellt worden wäre. Dann kommen aber noch zahlreiche weitere Nachteile dazu und auch die zeigen erneut, wie komplex der Währungsmarkt eigentlich ist. Ob die Wettbewerbssituation wirklich verbessert wird, wissen wir nicht. Das hängt von den Marktteilnehmern ab. Experten vermuten, dass der Markt bei Austrittsländern, also in dem Fall von Griechenland, eine Inflationsgefahr bekommt. Sprich, die Investoren am Markt vermuten, dass Griechenland dann mit billigem neuem Geld, also neuer Drachme, einfach nur um sich schmeißt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das würde natürlich eine entsprechende Inflationsgefahr mit sich bringen und parallel die Drachme weiter abwerten. Gleichzeitig müsste Griechenland aus diesem Grund dann noch höhere Zinsen zahlen, um sich am Kapitalmarkt mit frischem Geld einzudecken, weil die Investoren ja dann von einer abwertenden Drachme ausgehen und mehr Rendite wollen, um die Kursverluste wieder reinzuholen. Die höhere Inflation könnte auch eine Lohnpreisspirale auslösen und das wäre im Prinzip dann ein Problem, weil der Wettbewerbsvorteil, den wir durch die schwache Währung haben, dann eigentlich dahin wäre. Wenn die Austrittsländer Schulden in Fremdwährung oder eben dann auch dem Euro haben, was dann eine Fremdwährung wäre, würde mit der Abwertung der Währung das Problem der Rückzahlung immer größer bzw. immer teurer werden, weil ich mehr Drachme aufwenden muss, um Dollar oder Euro zu bekommen. Hinzu kommt, dass dies alles Annahmen sind, sprich Ungewissheiten. Und Ungewissheiten schmecken dem Finanzmarkt überhaupt gar nicht. Heißt, es dürften im Falle eines Austritts wahrscheinlich sehr viel Geld aus Griechenland abfließen, weil die Investoren einfach Kapitalflucht begehen und hoffen, anderswo weniger Risiko eingehen zu müssen. Im Worst Case sieht man dann einen Bankrun. Auch Griechen würden dann wahrscheinlich versuchen, Teile ihres Vermögens in Euro oder Dollar zu tauschen. Und da Griechenland ja eh schon nicht gut dasteht, sonst würden wir über das Thema gar nicht diskutieren, würde für die Bekämpfung dieses Problems dann auch nicht auf billiges Geld zurückgegriffen werden, weil der Markt es Griechenland gar nicht erlaubt, neue Schulden aufzunehmen zu einem günstigen Zins sozusagen. Hier kann dann höchstens wieder die EZB oder der IWF herhalten, der dann irgendwie die helfende Hand aufhält und Griechenland hier wirtschaftlich unterstützt. Es gibt hier für mich keine richtige oder falsche Lösung. Wir wissen schlichtweg nicht, wie es mit den Griechen bei einer eigenen Währung weitergegangen wäre. Allerdings können wir die Geschichte zu Rate ziehen. Wirtschaftsforscher des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung verglichen 2012 71 Währungskrisen und kamen zum Ergebnis, dass Staaten mit einer Währungsabwertung sich deutlich rascher erholen konnten. Würde man die Währungsunion komplett auflösen, hätte Deutschland sicher eine starke Währung, was für unsere Exportwirtschaft schlecht wäre. Dafür wäre es denkbar, dass wir uns noch günstiger verschulden können am Markt, weil wir jetzt nicht mehr diese schlechten Schuldner im Schlepptau haben und deren Risiken mit uns rumtragen müssen. Ebenfalls diskutiert wurde damals auch eine Aufspaltung in einen Nord- und Südeuro. Man hat also erkannt, dass es vielleicht ein Fehler war, wirtschaftlich gänzlich unterschiedliche Nationen in einen Topf zu werfen und zentral verwalten zu wollen. Beim Nord-Südeuro wären die Unterschiede zwischen den Staaten sicherlich kleiner gewesen, dennoch aber noch immer vorhanden. Eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung hatte 2012 ein Papier veröffentlicht, welches besagt, dass die Folgen für Österreich in den ersten Jahren nach Beendigung der Eurozone drastisch wären. Die Wirtschaft würde schrumpfen, Arbeitslosigkeit würde ansteigen und es würde Jahre dauern, um diese Verluste wirtschaftlicher Natur wieder wettzumachen. Aber die Ergebnisse der Studie zeigen auch, dass es, auch wenn es weh tut, verkraftbar wäre. Hier muss man wahrscheinlich eher mittel- bis langfristig denken und schauen, welche Vorteile das Ganze mit sich bringen kann. Und zu guter Letzt natürlich noch die Möglichkeit einer ungeregelten Insolvenz. Sprich, man stellt Griechenland einfach keine Gelder mehr aus dem Rettungsschirm zur Verfügung und lässt sie gegen die Wand fahren. Hört sich drastisch an, halte ich deshalb auch in Zukunft für unwahrscheinlich, denn das entspricht nicht dem bisherigen Stil der EZB, einfach mal den Markt machen zu lassen. Aber möglich wäre es. Wie der Markt hier reagiert hätte, sorry, aber das wäre jetzt pure Spekulation, was ich hier erzähle, deshalb lassen wir es lieber da dabei. Es mehren sich aber die Experten, die lieber ein Ende mit Schrecken gesehen hätten, als ein Schrecken ohne Ende, das wir vielleicht aktuell sehen. Damit binden wir die heutige Folge nun ab. Was bleibt zu sagen? Auch aus der Euro-Krise lassen sich so manche Lehren ziehen. Für Bitcoiner ist es aber spätestens jetzt klar, dass die EZB viel versucht und viel gemacht hat. Auch auf nationaler Ebene, auf welche wir jetzt gar nicht eingegangen sind, wurde von der Politik viel unternommen, um das Ausmaß der Euro-Krise abzuwenden. Das alles kann man gut oder schlecht finden. Nichts aber, rein gar nichts davon ändert etwas dran, dass dieses grundsätzliche Fehlkonstrukt des Euros überhaupt vorhanden ist und wahrscheinlich auch weiterhin für Probleme sorgen wird.